Servus an alle da draußen. Heute bin ich einmal in Wausiegel unterwegs. Und bei wem ich genau zu Gast sein darf, das lasse ich am besten mein Gegenüber gleich einmal selbst erklären.
Ja, servus. Ich bin der Rössner Niklas von der Metzgerei Rössner. Und ihr werdet heute ein bisschen was aus der Metzgerei Rössner eben aus Wausiegel erfahren.
Sehr gut. Also ich kann euch sagen, wo wir gerade sind, ich rieche schon so richtig. Das riecht so saulecker hier. Aber das könnt ihr ja wieder leider nicht mitbekommen. Metzgerei Rössner, ich darf Niklas sagen, oder?
Ja, freilich. Ja.
Niklas, ja, du hast dich jetzt gerade vorgestellt in der Metzgerei, aber vielleicht zu deiner Person noch ein bisschen. Die Leute kennen dich ja vielleicht nicht alle. Kannst du ein bisschen was erklären? Wie alt bist du?
Genau, ich bin der Rössner Niklas, ich bin 23 Jahre alt und ich arbeite eben im elterlichen Betrieb. Mein Weg dahin war jetzt nicht von Anfang an selbstverständlich, dass ich zur Metzgerei gekommen bin. Ich habe mal Abitur gemacht, ich habe auch mal 2 Semester studiert. Das Einzige, was ich tatsächlich schon immer so ein bisschen wusste, ist, dass ich irgendwas auf jeden Fall in Selbstständigkeit tun wollte, weil ich natürlich von Kindesbeinen an das immer ein bisschen so mitbekommen habe, wie das so ist, wenn man selbstständig arbeitet und so weiter. Das hat mich schon immer interessiert. Ich wusste tatsächlich nur noch nicht genau, vielleicht in welchem Bereich ich das machen wollte. Deswegen habe ich mir nach dem Abitur gedacht, studiere ich erstmal 2 Semester BWL. Das kann ja nicht schaden. Und bin ich eigentlich dann erst so während der Schulen drauf gekommen, dass ich ja alles eigentlich vor der Nase habe. Also wir haben hier eben einen Betrieb, wir haben die Maschinen, das ganze Anlagevermögen, was alles da dazugehört. Wir haben einen Kundenstamm, wir haben Rezepte. Also warum sollte ich das nicht machen? Und genau, dann habe ich eben nach 2 Semestern das Studium auch beendet. Hab dann meine Ausbildung gemacht, Metzgermeister, Betriebswirt. Also in der Hinsicht habe ich dann die berufliche Bildung abgeschlossen und jetzt bin ich genau hier eben in der Metzgerei tätig. Zwischendurch war ich auch mal ein bisschen unterwegs. Also ich habe auch mal in Berlin eine Zeit lang gearbeitet einfach, weil ich da mir eben auch ein paar Eindrücke holen wollte und eben auch mal schauen wollte, wie es eigentlich so ist, außerhalb von Wunsiedel zu leben und zu arbeiten. Aber genau, unterm Strich bin ich natürlich jetzt wieder hierher zurückgekommen und ich bin auch froh drum.
Auch im gleichen Metzgerhandwerk, genau, in Berlin
auch,
oder
hast du da was ganz anderes? Auch im Metzgerhandwerk, nee, da gibt es nämlich, die Metzgerei heißt Kumpel und Keule, die sind auch recht stark vertreten auf Instagram und da habe ich mich einfach mal ganz unverbindlich gemeldet, ob ich da einfach bei denen quasi, ja, wie eine Art Praktikum machen konnte. Das war dann schon nach meinem Gesellenbrief und genau, das war sehr interessant, aber war auch eine ganz eigene Welt. Man musste da, sag ich mal, an der Verkaufstheke auch sehr viel Englisch reden, weil natürlich auch sehr viel internationales Publikum ist. Das ist vielleicht hier bei uns nicht unbedingt der Fall. Deswegen hat das alles seine Vor- und Nachteile, aber ich bin froh, wieder hier zu sein.
Also warst du ein bisschen auf der Walz, kann man sagen, ne?
Kann man sagen,
Einblick,
genau.
Gut, und du hast jetzt gesagt, du hast den Betrieb auch jetzt übernommen, gehe ich davon aus?
Oder nee, also der Betrieb, bei dem Betrieb ist es so, der wird geführt von meinem Vater und von meinem Großvater. Ich bin quasi auch fast seit einem Jahr eigentlich erst fest hier beschäftigt. Ich habe nicht meine Ausbildung, hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, genau, auch woanders da gemacht, bei der Metzgerei Max in Hof. Und deswegen kann man eigentlich sagen, dass ich sogar noch recht frisch hier eigentlich bin im Unternehmen sozusagen jetzt, genau. Aber die Absicht ist natürlich schon klar, dass ich irgendwann den Betrieb übernehme.
Und was machst du jetzt dann genau in deinem elterlichen Betrieb?
Also meine Aufgaben hier in der Produktion sind Produktionsplanung in der Hinsicht, dass ich hauptsächlich Kutter arbeite zum Beispiel. Also ich bin dafür zuständig, dass eben Fleisch und Speck mit Gewürzen und Salz zusammen eben irgendwo dann eine Masse ergibt, die dann eben eingefüllt wird. Also und die unterschiedlichsten Sorten, das ist so mein Bereich. Natürlich in der Schweinezerlegung, Rinderzerlegung bin ich tätig. Vor allem auch jetzt hier oben ist eigentlich auch ein Aufgabenbereich von mir. Wir haben auch einen Online-Shop, den verwalte ich und wir haben Social-Media-Kanäle eben auf Facebook, Instagram und TikTok und das gehört auch zu meinen Aufgaben dazu, das alles zu managen und eben mit Inhalten zu füllen.
Aber das ist doch jetzt nicht unbedingt alltäglich, oder, dass eine Metzgerei auf Social Media unterwegs ist? Oder täusche ich mich da? Dann muss man gleich berichtigen.
Nee, also es ist schon so. Also es gibt bestimmt auch, es gibt auf jeden Fall doch immer wieder auch Metzgereien oder auch generell Handwerksbetriebe, die schon versuchen, sich da irgendwie in der Richtung aufzustellen, um vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Reichweite zu generieren. Aber ich würde mal sagen, dass schon es eher die Minderheit ist, die das auch wirklich vollumfänglich nutzen. Tatsächlich ist es so, dass wir aktuell sehr auf TikTok gucken, dass wir vorwärts kommen, weil wir da wirklich so die meiste Erfahrung gesammelt haben, dass wir da auch sehr viele Kunden die auch generieren können. Also viel besser als jetzt auf Instagram und Facebook. Wir machen nämlich auch viele Livestreams. Unten in der Produktion machen wir 2-3 Livestreams jede Woche auf TikTok, eben beim Zerlegen, beim Wurstproduzieren, beim Schinkensalzen, beim Einfüllen. Das interessiert die Leute sehr und da kann man sehr viel Reichweite generieren. Ja.
Da wollte ich jetzt gleich fragen. Ich meine, wie ist das? Ich denke immer TikTok, aber vielleicht bin ich da nicht ganz so firm, gebe ich ehrlich zu. Denkt man immer, das sind mehr jüngere Leute.
Ja.
Ist das dann zielgruppenmäßig? Kriegst du das irgendwie mit, wer das sich anschaut? Hast du da Feedback?
Also schon eher jüngere Leute tatsächlich, schon hauptsächlich. Aber ich meine, anhand von den Leuten, die trotzdem auch ab und zu eben reinschreiben und oder uns persönlich schreiben, sind es immer mehr auch Leute mittleren Alters oder die das nutzen. Also mein Vater zum Beispiel nutzt es selber mittlerweile auch.
Der ist bestimmt jünger wie ich, der Vater. Und da lacht er.
Und ja, deswegen, es ist eine sehr interessante Plattform. Der Algorithmus ist auch sehr interessant und auch sehr schwierig zu verstehen manchmal. Aber es ist wirklich eine Plattform, die sehr, sehr viel Potenzial eben bietet, weil sich da auch eben sehr, sehr viele Leute tümmeln. Und gerade das Livestreamen, das ist so, also auf Instagram zum Beispiel hat man auch die Möglichkeit, das zu machen, ist das einfach auf TikTok aufgrund des Algorithmus, weil der halt immer mal wieder den Leuten auch einfach auf die Startseite das ganze Zeug wirft. Also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass wir da viel mehr Leute generieren. Also wir sprechen da von 500 bis 800 Leute, die uns da dann immer so zuschauen. Ja, und daraus resultieren auch mal 2-3 Bestellungen allein aufgrund von dem Stream zum Beispiel.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, kommt da dann einmal einer ins Geschäft und sagt, du, ich habe jetzt hier deinen Stream gesehen, super, du hast was Leckeres gemacht.
Also ins Geschäft jetzt aufgrund von TikTok nicht, da kann man schon sagen, eher Instagram und Facebook, wo man jetzt halt sagt, dass Leute deshalb zu uns im Laden kommen, aber TikTok gibt es natürlich auch ein paar aus der Region, die es natürlich nutzen und sehen, aber die meisten Leute, wenn ich das jetzt auch in den Statistiken sehe, sind natürlich dann auch überregional und deshalb gibt es ja auch die Möglichkeit, eben bei uns im Online-Shop zu bestellen.
Wollte ich gerade sagen, du hast ja einen Online-Shop, genau, das hast du längst gehabt. Und wie kommt man jetzt auf die Idee, sowas zu machen? Hast du das jetzt in Berlin gekriegt oder ist...
Sowas ist natürlich ja jetzt auch nie aus der Not heraus. Also grundsätzlich ist es so, man kann schon sagen, dass unsere Metzgerei gut läuft. Also auch schon bevor ich hier war. Also wir haben ein gutes Ladengeschäft, wir haben Gastronomen und unterschiedliche andere größere Abnehmer. Das ist nicht der Fall, dass man jetzt sagen kann, irgendwie, wir mussten jetzt irgendwie handeln und irgendwas machen. Aber ich denke, gerade dann, wenn ein Betrieb gut läuft, sollte man ja sich auch irgendwie ein bisschen drauf besinnen oder vielleicht fokussieren, auch einfach neue Wege auszuprobieren und zu gehen, dass man sich einfach in der Hinsicht ein bisschen breiter, ein bisschen diversifizierter vielleicht einfach aufstellt, um die Gefahren, die in der Zukunft vielleicht lauern oder auch nicht, irgendwie mehr oder weniger vielleicht auch abfedern zu können. Und da haben wir uns gedacht, es ist vielleicht ganz klug, sich eben zum einen auf Social Media so aufzustellen, um halt einfach eine gewisse Reichweite zu erreichen und halt eben auch durch den Online-Shop Das wissen nämlich viele auch nicht, weil viele Leute fragen mich, muss es wirklich sein, dass man die Wurstwaren quer durch die Republik schickt? Sehr, sehr viele Leute schreiben uns das auch. Es gibt mehr Landstriche in Deutschland, die keinen Metzger mehr haben, als man denkt. Also sehr viele Leute sind eigentlich schon von Supermärkten etc. abhängig und haben nicht oft diese Wertschöpfungsketten, wie wir sie hier eben noch haben, dass wir sagen, wir haben hier unsere Landwirte, wir haben hier unseren Schlachthof in Marktredwitz, wo wir schlachten, und unsere Produktionsstätte, wo wir alles selber produzieren. Deswegen sind die Leute dann auch ganz froh, wenn sie zum einen das transparent mitverfolgen können und zum anderen die Möglichkeit auch noch haben, bei uns einzukaufen.
Also die wissen das dann auch.
Genau.
Der Landwirt hat das geliefert, das magst du auch transparent entsprechend.
Genau, also wir haben auch schon am Schlachthof auch schon gelivestreamt.
Okay.
aufgrund von TikTok-Richtlinien kann man natürlich da jetzt nicht zeigen, wie jetzt ein Tier getötet wird. Aber wir haben die Räumlichkeiten halt eben auch so gezeigt, bisschen erklärt, was sind da für Maschinen und was passiert da. Und das machen wir halt eben, das zieht sich so quer durch unseren ganzen Betrieb. Also eben vom mal die Schlachträume zu zeigen, bis hin zur Produktion. Da versuchen wir den Leuten einfach so viel wie möglich zu zeigen und eben auch so transparent wie möglich zu sein.
Ja gut, das sind ja auch so Themen, kurze Wege jetzt, sage ich mal, zum Schlachthof für die Tiere und solche Geschichten. Es wird ja immer mehr in der Bevölkerung, wo Augenmerk drauf gelegt wird oder Wert drauf gelegt wird.
Ja. Das ist ja eben dann auch jetzt nicht nur wichtig für unsere potenziellen Käufe irgendwie überregional, sondern das ist ja auch gerade interessant ja auch für die Kunden hier vor Ort in Wunsiedel, im Fichtelgebirge, dass die ja eben auch die Möglichkeit einfach haben zu sagen, wir haben da einen gewissen Einblick einfach, was die da machen, und dass es eben auch eine regionale Wertschöpfungskette auch ist, ne? Und das bringt dieses ganze Social Media eben auch mit sich, diese Möglichkeit. Genau.
Und ihr habt das dann aus unmittelbarer Region. Ich kenne das teilweise bei uns, wo bei Metzger auch mal dran steht, praktisch, das ist jetzt die Kuh von den und den,
genau,
das ist jetzt ein wenig leinhaft ausdrückt, und so ist das
dann auch. So ist das schon auch, ja, genau.
Ist schon mal vielleicht irgendwas, durch das Social Media ist einmal irgendwas Komisches passiert oder mal was Besonderes?
Ständig. Also wir haben natürlich auch oft, muss man auch sagen, ob das jetzt Kommentare sind auf Facebook oder Instagram oder auch im Livestream, gibt es natürlich immer wieder auch natürlich abfällige Kommentare. Klar, gibt natürlich auch viele Kommentare von Vegetariern oder von Veganern, die zum Beispiel da ihrem Unmut ein bisschen Luft machen. Wer schon mal meinen Livestream verfolgt hat, kommt mir das immer ganz gelegen, weil ich dann schon immer versuche, das sehr sachlich den Leuten zu erklären, weshalb eine Tierhaltung an sich grundsätzlich wichtig ist. Dann auch im nächsten Schritt irgendwie halt Fleischwaren oder Käse oder Milchwaren eben zu verzehren, warum das wichtig ist, warum das eben zu unserer Ernährung dazugehören sollte. Nicht nur aus ernährungsphysiologischen Gründen, sondern einfach aus Nachhaltigkeitsgründen, dass es halt eben auch eine runde Sache ist, also dass auch man nachhaltig landwirtschaften kann, weshalb man eine Tierhaltung braucht. Da sprechen wir zum Beispiel dann über Koppel und Nebenprodukte aus dem Ackerbau zum Beispiel. Also es gibt viele Koppel und Nebenprodukte, die können nicht von den Menschen verwertet werden, die können zum Beispiel nur durch ein Tier verwertet werden.
Das habe ich praktisch so verstanden, manche Sachen kann praktisch der Mensch sich gar nicht selber erschließen. Von der Pflanze her, braucht einfach diesen Zwischenschritt übers Tier, um dann was zum Beispiel aufzunehmen?
Kann man so sagen. Das wäre da der Klassiker, zum Beispiel Vitamin B12. Das wird natürlich jetzt auch mittlerweile auch oft synthetisch produziert. Das könnte man schon in Kapselform hernehmen. Aber tatsächlich ist es so, dass wirklich die Rinder eben auf der Weide das eben auch durch das Gras aufnehmen. Das hat aber, wie gesagt, auch noch einen anderen Aspekt, der da eben wichtig ist, dass man halt eben auch diese Weiden, die Artenvielfalt, die auch mitbringen, was für einen ökologisch hohen Wert die ja auch haben, dass man die halt eben auch bewahrt und in Natur belässt, aber trotzdem Landwirtschaft sinnvoll nutzt, indem man die mit Rindern bestellt, dass die wiederum davon ihre Nahrung aufnehmen können. Auch wenn es ums Thema geht, Hochwasserschutz, auch sehr interessant sind. Das bieten auch solche Wiesen, die eben nicht beackert sind, auch einen hohen Schutzwert. Da ist es, wenn man das wirklich Schritt für Schritt durchgeht, die Tierhaltung wichtig. Und dann kann ich es auch öfter eher nachvollziehen, wenn jemand sagt, er ist Vegetarier. Weil es muss jetzt nicht unbedingt jeder Fleisch essen, meiner Meinung. Vegane Ernährung kann ich halt nicht so ganz nachvollziehen, weil halt wirklich eigentlich ein ökologisches Landwirtschaften eigentlich nur mit einer Tierhaltung, also eben dann auch Käse, Milch oder vielleicht auch, keine Ahnung, Honig oder Eier, eben nur möglich ist. Und solche Sachen, wenn die eben dann unangenehm im Stream auffallen, dann versuche ich das schon immer so sachlich, wie es geht, zu beantworten. Ja, genau.
Das ist jetzt die eine Seite, aber du wirst bestimmt natürlich auch viel Positives.
Ja, genau. Ja. Also wirklich von danke, dass ihr den Job macht, bis hin zu, dass es halt auch Leute sich drüber freuen, dass sie da halt einfach einen Einblick irgendwie gewährt bekommen, weil vielleicht auch in größeren Ballungsräumen Leute vielleicht sich auch nicht immer vorstellen können, wie das eben so abläuft. Also wir haben dann auch vor, demnächst in Tierstellen quasi auch Videos zu drehen, um das auch den Leuten näher zu bringen, weil das für manche, die eben nicht aus dem ländlichen Raum vielleicht auch kommen, auch ein bisschen Aufschluss dann einfach bietet.
Ja, gab ja immer mal den Ausspruch, wo es heißt, manche denken, die Kühe sind echt lila, weil sie nie eine gesehen haben, ist jetzt ein bisschen überspitzt, was ich sage, aber wird immer wieder gern als Argument in den Raum gestellt und das ist ja wirklich so, oder wenn man teilweise durch den Supermarkt geht, das ist abgepackt, das ist, also, dass man überhaupt einen Bezug zum Tier hat und vielleicht dadurch auch anders mit dem Nahrungsmittel umgeht, könnte ich mir jetzt persönlich vorstellen.
Genau, deswegen, wir sagen ja auch immer, es gibt natürlich auch andere Leute, die eher ein bisschen versuchen, Schlachtung und so weiter zu zeigen. Das finde ich, das muss man nicht unbedingt. Ich sage auch immer, es muss natürlich, weil es gibt ja oft die Aussage, irgendwie Leute, die Fleisch essen, müssen vielleicht irgendwie sowas sehen können oder müssen vielleicht sogar selber ein Tier töten können. Da bin ich nicht ganz dabei, weil im Endeffekt, es gibt ja genau deshalb den Beruf, dass es Leute ausüben, die es halt machen wollen und machen können. Das Einzige, was ich eben schon wichtig finde, und da wollen wir auch einen Beitrag dazu leisten, ist, dass die Leute sich einfach nur darüber bewusst sind, dass ein Tier dafür gestorben ist, dass sie einfach das Produkt eben essen können, um so irgendwo auch einfach eine gewisse Wertschätzung auch irgendwie den Leuten einzutrichtern oder dass man halt eben da einfach wirklich auch sagt, okay, ich genieße es jetzt auch vielleicht und schlicht es jetzt nicht in mich rein, weil ich halt weiß, vielleicht da ist halt einfach ein Tier dafür gestorben. Das ist da hinten zum Beispiel, unser luftgetrockneter Schinken, kann natürlich eine genussvolle Sache sein, aber man sollte sich halt eben genau dem drüber bewusst sein und da wollen wir halt eben auch ein bisschen aufklären mit unserer Arbeit auf Social Media, genau.
Ich denke, das ist wichtig, weil das ist halt auch nicht, das ist kein Wegwerfprodukt. Das
genau.
Lebensmittel.
Genau.
Du hast vorhin gesagt, du warst eine Zeit lang in Berlin, bist also gern wieder zurückgegangen zu uns. In die Region, gibt es da was Spezielles, wo du jetzt sagst, gut, abgesehen davon, dass dein elterlicher Betrieb da ist, das ist mir schon vollkommen klar, aber Was, oder was ist für dich als Fichtelberger? Oder was macht für dich als Fichtelberger aus?
Ja, also für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich, egal wo es mich vielleicht auch mal in meiner Jugendzeit hin verschlägt, dass ich eigentlich schon wieder auch hierher zurückkommen will, weil, wie gesagt, natürlich zum einen ist hier der Betrieb und meine Familie, aber zum anderen haben wir natürlich hier auch einfach eine atemberaubend schöne Landschaft, meiner Meinung nach. Also ich bin sehr gerne am Haberstein, das gefällt mir, und das ist ja ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch jetzt an andere junge Leute, ist es einfach so, von seinem Geld hat man halt hier auch einfach am meisten. Ne? Also wirklich, wenn ich sage, ich verdiene halt so und so viel und muss aber halt nicht irgendwie die Hälfte oder mehr als die Hälfte für irgendwelche Mieten abdrücken zum Beispiel, da kann man halt hier einfach viel leichter leben und hat auch hier einfach viel mehr die Möglichkeit, einfach vielleicht auch was zur Seite zu legen. Und ich denke, das ist einfach schon hier auch deutlich leichter als wirklich in größeren Städten und im Ballungsraum. Also das eben zusätzlich natürlich zur schönen Natur hier, die man natürlich auch genießen kann. Und das ist, denke ich, schon ein Aspekt, der bei mir immer im Kopf war, dass ich eigentlich wieder auch hierher zurück will. Genau, definitiv, ja.
Jetzt muss ich doch nochmal zu TikTok kurz zurückkommen, auch wenn ich mich jetzt dann als absoluter Nicht-Kenner oute, dann wird es auch Follower geben, oder?
Genau,
wie bei Instagram.
Genau, also im Endeffekt vom Prinzip her ist es eigentlich schon ähnlich wie Instagram, also man hat halt eben seine verschiedenen Seiten, denen kann man eben folgen. Instagram nennt man das sein Feed, auf TikTok heißt es For You Page, das ist aber genau das gleiche im Endeffekt. Und man kann halt dann durch die Beiträge scrollen, die halt einem vorgeschlagen werden. Ja, und eben auch die Möglichkeit, live zu gehen. Aber das ist genau wie Instagram im Endeffekt. Und
wie viele Follower hast du dann?
Also auf TikTok kratzen wir jetzt gerade an den 4000 Followern. Ist schon ein bisschen was, aber auf jeden Fall zielen wir da trotzdem schon eine größere Reichweite an, definitiv. Was aber auch machbar ist. Und bei Instagram haben wir jetzt 1100 Follower und auf Facebook auch so um die 3000 Follower. Genau, wir bespielen alle drei Kanäle, aber wie gesagt, dadurch, dass wir einfach auf TikTok am meisten Potenzial auch überregional sehen, bespielen wir das schon auch mit am meisten.
Was ist das für Zeitaufwand dann für dich?
Wenn ich jetzt einfach nur ein Foto poste, dann ist es nicht so aufwendig, dann mache ich einfach ein schönes Bild in der Produktion. 3-4 Wörter dazu, die Hashtags, und dann lade ich das hoch. Im Video ist dann schon ein bisschen mehr Aufwand. Man muss erstmal neben der Arbeit her einfach ein paar Aufnahmen machen. So das klassische Video, was vielleicht so 50 Sekunden oder eine Minute geht, brauche ich dann schon so 30 bis 45 Minuten, dass ich das dann auch dementsprechend auch ein bisschen entspannenderen Schnitt habe. War auch gerade auf TikTok, um die Leute dich zu binden. Aber gut, das ist bei Instagram ja auch so, dass man halt einfach irgendwo einen schnellen Schnitt hat, einfach so, dass halt die Leute einfach nicht gelangweilt sind von den Videos. Und dadurch, dass ich das ja auch nie gelernt habe, sondern in der Hinsicht auch Laie bin, sind es schon immer so ein bisschen halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis dann sowas fertig geschnitten ist. Dann lädt man es hoch. Und die Livestreams sind ja eigentlich während der Arbeitszeit. Aber das darf man tatsächlich auch nicht unterschätzen. Also wenn man da 2 Stunden streamt, und man könnte natürlich jetzt auch einfach nur arbeiten und es laufen lassen, aber ich versuche da schon auf Kommentare auch einzugehen, den Leuten ständig was zu erklären. Also man kann wirklich sagen, dass ich 2 Stunden durchgehend laber.
Also die laufen durch dann wirklich
ja, 2 Stunden? Ja, genau. Okay. Ja. Und das ist dann auch schon anstrengend. Das ist natürlich zusätzlich zur Arbeit schon eine Mehrbelastung. Deswegen, ich schaue 2-3 Mal, dass ich so Livestreams mache, aber das reicht dann auch.
2-3 Mal?
In der Woche.
In der Woche.
Ja, in der Woche. Ja, genau.
Mich würde mal interessieren, habt ihr irgendeine Spezialität? Seid ihr für irgendwas, also dass alles gut ist? habt ihr irgendwas total bekannt? Seid ihr für, keine Ahnung, besten Leberkäse der Welt? Oder?
Also am meisten, wo jetzt vielleicht auch jetzt hier die Leute hier vielleicht auch aus der Region, die jetzt auch den Podcast hören, denke ich, die meisten verbinden unsere Metzgerei wahrscheinlich mit den Pepperoni-Würsten. Also das sind die meisten, die unsere Pepperoni-Würste kennen. Das sind unsere scharfen, rohpolnischen
quasi. Ich habe jetzt nämlich gefragt, dass ich hinterher eine bekriege zum Probieren. Das ist natürlich alles mit Hintergrund, was ich immer mit Hintergedanken, Entschuldigung, ja. Hintergrund soll es auch sein.
Ja, genau.
Die Pepperoni-Würste, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
Alles gut. Das ist in der Stadt oder im Landkreis, wo wir für bekannt sind, da kennen uns schon viele für die Pepperoni-Würste bei uns im Laden oder auf Festen, wenn wir die grillen.
So, die werden
grillig. Also die kann man, also eigentlich isst man natürlich eine, also es ist ja quasi eine scharfe Bauernwurst, eine scharfe rohpolnische. Die isst man natürlich eigentlich roh, aber die kann man auch grillen, also halt noch schärfer. Dann, aber dafür sind wir bekannt, genau.
Also ich freue mich auf schon drauf, die Pepperoni-Würste. Gerade kam eine Kundin durch die Tür und hat mich auf das berühmte Phoenix-Steak, habe ich das richtig gesagt? Ja. Erklär mal bitte kurz.
Also wir experimentieren auch sehr gerne. Wir haben natürlich auch einen Beruf, wo man natürlich auch sehr kreativ sein kann, wo man ein bisschen auch irgendwas ausprobieren kann. Das Phoenix-Steak ist im Endeffekt ein Reifeverfahren. Also unsere normalen Rinderrücken, die ja, tun wir ganz normal, also Dry-Agen, das ist bei uns eigentlich der Standard, dass jedes Roastbeef bei uns gedry-aged wird. Aber das Phoenix-Steak, es wird nicht einfach eben Luft getrocknet, was Dry-Aging eben bedeutet, sondern das wird in einem Aschemantel gereift. Also da kommt das komplette Fleisch. Also wir haben ja Buchenholzspäne, die dann verbrennt eben. Also natürlich ohne Zusätze oder irgendwas, weil sonst könnte man das natürlich nicht ans Lebensmittel geben. Aber tatsächlich genau wird das Fleisch eben in der Asche gereift. Das hat auch den Grund, die Asche wirkt antibakteriell und ist ein Schutzfilm drum, dass das Fleisch unter der Asche eben schön reifen kann, ohne zu verderben. Das ist das eine. Beim Dry Aging hat man ja eben die bestimmten klimatischen Bedingungen, dass es eben nicht verdirbt. Und da hat man eben den Aschemantel, den versetzen wir dann auch schon mit Salz, mit Rosmarin und mit Thymian, dass man auch schon eine Art Gewürzkruste dann auch hat. Und das Ganze wiederum wird dann in Mullbinden eingewickelt, weil die Asche entzieht dem Fleisch genau die Feuchtigkeit und dass die das wiederum abgeben kann, dass auf der Asche kein feuchter Film oder so entsteht. Genau, dass dann die Asche wiederum die Feuchtigkeit an die Mullbinden abgeben kann und das Ganze eben auch da luftdurchlässig ist. Das Einzige, was wichtig ist, ist halt eben, dass trotzdem alle Stellen am Fleisch mit der Asche eben bedeckt sind. Ja, und das haben wir ein bisschen probiert und die Leute haben das tatsächlich schon sehr, sehr gut angenommen. Viele fragen dann auch immer, muss man den Ascherand noch wegschneiden, weil der bleibt nämlich dran, aber den muss man nicht wegschneiden. Nee, das ist im, es ist das
genau. Phönix, wie Phönix genau, aus
wie ein
der
Asche. Phönix aus der Asche.
Genau, da kommt der Name her.
Da kommt der Name her. Da haben wir eine kreative Minute.
Nee, super. Und wie lange liegt das dann, oder wie lange ist das eingelegt? Oder in
genau,
der Asche, im
Aschemantel? Genau, das wird vorher 2 Wochen auch normal gedry-aged und dann bleibt es nochmal 2 Wochen in dem Aschemantel drin. Also 2 bis 3 Wochen, dann sind es insgesamt so 5 Wochen, wo das gereift wird und dann ist es fertig, genau. Und wie gesagt, der Aschemantel, diese Kruste, ist dann ja auch eine Gewürzkruste, weil er eben mit Gewürzen versetzt ist. Und das ja, ist eine schöne Angelegenheit für Feinschmecker.
Also ich habe jetzt schon so Appetit gekriegt. Ich muss jetzt, deswegen muss ich jetzt einfach mich bedanken bei dir, weil ich freue mich jetzt schon so auf die Verköstigung hier.
Ja, gerne.
Nee, wirklich, es war super interessant. Wie gesagt, ich wusste wirklich am Anfang nicht, ich weiß ja nie, wo ich genau lande.
Ja,
das war
ja
wirklich extrem spannend heute. Ja. Darf mich ganz herzlich bei dir bedanken.
Ja, sehr gerne.
An euch da draußen, kommt's vorbei, probiert es aus. Es rentiert sich mit Sicherheit und bis zum nächsten Mal.
Ja, Dankeschön. Danke auch. Ciao.